Hallo, ich bin der Marosch Koller und ich möchte euch ein Projekt vorstellen, das wir bei Geizhals umgesetzt haben, den Werder Presence Monitor. Wir bei Geizhals haben eine starke Do-it-yourself-Attitüde. Das liegt an unserem tech-nerdigen Hintergrund, aber auch daran, einfach am Alter des Unternehmens. Vor 20 Jahren, als es gegründet wurde, gab es viele Softwarelösungen, die es heute inzwischen frei verfügbar sind, gab es einfach noch nicht. Und eines dieser Tools, die wir da eben selbst gestrickt haben, ist die Werder, unser Presence-Tracking-System. Also da werden einfach Anwesenheiten plus die Daten für die Zeiterfassung geführt. Außerdem Integration mit der Türschließanlage, mit der Telefonanlage, inzwischen auch Integration mit dem Chat-System, also MetaMost, einem Slack-Klon, und mit dem Raumbuchungssystem. Und, über das erzählt euch der Thomas, auch ein Covid-19 3G-Check. Also im Endeffekt sieht man da alles, was im Büro passiert, auf einen Blick. Und die alte Implementation ist schon sehr in die Jahre gekommen. Das war ein selbstgestrickter Perl 5 Event Loop mit einem Select. Und ja, es war dann relativ schnell klar, dass man das eigentlich komplett neu schreiben muss, dass das eigentlich nicht mehr zu retten ist. Und weil es eben halt nicht so ein zentrales Produkt von uns ist, nur für den internen Gebrauch, waren wir da auch etwas, wollten auch was Neues lernen und Spaß daran haben. Und da ist die Wahl recht schnell auf Akku gefallen, obwohl wir sonst alles in Perl 5 machen. Und da hat sich auch gleich, weil es die Natur der Sache ist, einfach CRO als WebSocket Client, WebSocket Server und als HTTP Server angeboten. Dazu ein schlankes Vue.js Frontend mit UX als Store bzw. Vue Native WebSockets. Und gleichzeitig wollten wir einen Teil des Perl 5 Codes, der funktioniert hat, bzw. der stark spezialisierte Module gebraucht hat, die es zum Teil in Raku noch nicht gibt, haben wir einfach ein bisschen Perl 5 Code gelassen. Und wie das Ganze aufgebaut ist, zeige ich euch jetzt. Im Endeffekt kann ich euch nicht alles zeigen, dafür reichen die 20 Minuten, die ich hier habe, nicht aus. Aber ich mag euch jetzt ein bisschen die problematischen oder die spannenden Teile der Werder zeigen. Fangen wir mal an mit der Service P6. Das ist die Datei, die alles zusammenhält. Das ist auch die Datei, die dann von der Systemd-Unit gestartet wird. Was ist da drin? Da werden einerseits alle Submodule geladen und initialisiert und der CRO-Server gestartet. Und da befindet sich auch der Haupt-React-Whenever-Block. Also das ist im Endeffekt der Ort, wo dann der asynchrone Event Loop dann hauptsächlich passiert, und in diesem Haupt-React-Block wird dann einerseits auf Signale gelauscht, Signale zur Beendigung, etwaige Änderungen im Dateisystem von den Config-Dateien, beziehungsweise von dort werden auch die Perl 5 Subprozesse gestartet. Wie schaut das aus? Also außenrum muss man sich das React vorstellen, und drin in React sind mehrere dieser Whenever-Blöcke. Und der Whenever-Block, zum Beispiel der auf ein Signal lauscht, also die Beendigung des Programms, schaut so aus, der wird einfach ein bisschen gelockt, da werden die Perl 5 Subprozesse der Reihe nach gekillt, der Raku-Server gestoppt und das React wird mit dem Done-Keyword verlassen. Also dann, wenn das alles erledigt ist, geht er da raus. Ein weiterer Whenever-Block in diesem Haupt-React-Block ist eben dieser Start-Process. Da werden eben die Perl 5 Subprozesse, in dem Fall der Gate-Daemon, das ist im Endeffekt ein kleines Skriptl, das darauf lauscht, wenn jemand bei der Tür reinkommt und dann auf Standard Out eine Meldung schreibt. Und dieser Codeblock wird dann jedes Mal aufgeführt, wenn wer bei der Tür reinkommt. Wie funktioniert das Ganze? Das Start Process liefert einen Channel zurück. Ein Channel hat eine produzierende und eine empfangende Seite. Und ja, schauen wir es uns einfach hier im Detail an. Das Start Process, natürlich mit was rufe ich auf, mit welchen Argumenten, ganz simpel. Und beim ersten Aufruf wird sie in der Regel ohne Channel aufgerufen. Das heißt, kreiert einen neuen Channel hier als Default Value des dritten Parameters. Startet den Subprozess und hier wieder ein Whenever, also jedes Mal, wenn auf Standard Out oder Standard Error irgendeine Meldung daherkommt, wird die entsprechend verarbeitet. In dem Fall Standard Out, regulär betritt wer jetzt das Büro, wird auf den Kanal eine Message geschickt. Gleichzeitig liefert dieses Proc Async eine Promise zurück. Diese Promise wird dann entsprechend resolved oder rejected, je nachdem, ob das Programm erfolgreich oder erfolglos sich beendet. Und da wird einfach geschaut, also keine Ahnung, das Programm hat irgendeinen Fehler, bricht ab mit einem Exit-Code ungleich 0 und wird dann entsprechend gelockt. Und dann wird 10 Sekunden gewartet und es neu gestartet. Dann wird das Start Process neu aufgerufen, aber diesmal schon mit dem existierenden Channel. Das heißt, der React Whenever Block außenrum kriegt eigentlich gar nicht mit, dass sich dieses Programm drunter geändert hat und läuft einfach weiter und erwartet einfach Events auf diesem Kanal. Es ist ihm absolut egal, von wo sie daherkommen, von welcher Instanz des Prozesses. Ja, schauen wir uns mal dieses Hauptmodul der Werder an. Das ist eben Werder State. Das ist ein Modul, das im Endeffekt alle User States verwaltet. Das besteht aus einer Init-Methode mit Hour markiert, damit sie von außen, also in dem Fall vom Service P6 Hauptfile aufgerufen werden kann. Die wird genau einmal aufgerufen, ladet alle User aus Datenbank, Config-Files, initialisiert alles und schreibt sie dann in das lokale Users-Hash. Man beachte eben vor dem My-User-Users muss die Klasse User vordeklariert werden mit diesen drei Punkten. Das ist im Gegensatz zu Perl 5 nicht der Jada-Operator, sondern der eine Art abstrakte Implementation oder to be defined later, weil im Endeffekt geht der Akku-Parser da genau einmal drüber und zu dem Zeitpunkt, wo ich User schon als Type-Constraint benutze, muss es schon bekannt sein, sonst gibt es eine Exception. Weil ich es erst später definiere, muss ich das eben hier so auf diese Art und Weise vordeklarieren. Und dann im selben File habe ich die Users-Klasse, also die hat dann im Endeffekt das ganze Verhalten des Users, Status ändern, Aktivität ändern, Telefonanrufe registrieren und solche Sachen. Das ist aber nicht sonderlich spannend und geht da jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Von der Grundstruktur ist es so, dass es eben dieses Hauptmodul, das Werder State gibt, mit Werder State User. Und es gibt viele Zusatzmodule, die sich um einen einzelnen Aspekt kümmern. Also zum Beispiel gibt es ein MetaMost-Modul, das eben das Interface zum MetaMost-Chat-Server ist und da auch als Chatbot agiert. Ein Asterisks-Modul, das Interface zur Telefonanlage ist, ein Modul, das Interface zum externen Zeiterfassungssystem darstellt. Also im Endeffekt über die Werder kommen diese ganzen Events rein, da stellt man sich auf der A nicht dar und die Zeitbuchungen werden dann an das externe Zeiterfassungstool geschickt, wo man dann eben Urlaube und noch viel mehr verwalten kann. und seine Stundenabrechnung sehen kann. Schwierigkeit dabei ist, Akku lässt im Gegensatz zu Perl 5 keine zirkulären Abhängigkeiten zu. Also ich kann jetzt nicht aus dem Kernmodul aus Modul A etwas in Modul B aufrufen und aus Modul B in Modul A. Das lässt einfach Akku nicht zu. Stattdessen haben wir das eben so gemacht, dass die Events alle von diesen Zusatzmodulen kommen, aus MatterMost, Asterix und so weiter, und sie rufen dann Methoden in VerdaState auf. Das funktioniert auch wunderbar, das führt eigentlich auch sogar zu einer sauberen Architektur, als wenn nicht alles kreuz und quer aufgerufen wird. Aber gleichzeitig gibt es halt Fälle, wo es notwendig ist. Ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, sind Chat-Nachrichten. Also ich habe eine Statusänderung beim User und ich möchte der Userin oder dem User dann eine Direktnachricht über das Chat-System schicken, um sie dann darüber zu informieren. Weil aber gleichzeitig das Chat-System auf das Status-Modul zugreift, geht das dann nicht. Und da ist die Lösung, sind eben solche Supplies, beziehungsweise ich habe es so gelöst, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen, jetzt sind die eingefallen. Da gibt's, wird ein Supplier generiert, ein globaler im VerdaState-Modul, und ein Supplier hat auch ein Supplier, also quasi das Supplier ist die produzierende Seite, das Supplier ist die lesende, die konsumierende Seite. Und diese lesende Seite kann ein anderes Modul, also in dem Fall das MetaMost-Modul, dann letztendlich auch anfordern. Beachte das Our-Keyword vor dem Sub MetaMost-Supply. Und wenn ich dann tatsächlich jemandem eine Direktnachricht schicken möchte, dann funktioniert das so, dass man einfach auf den Supplier ein Emit macht, also ein Event produziert, und das schlägt dann beim Supply auf. Auf der Gegenseite hingegen habe ich, also in dem Vera MetaMost, habe ich eben diesen React Whenever Block, der das Whenever akzeptiert, eine Supply, und jedes Mal, wenn auf dieser Supply eine neue Nachricht daherkommt, wird der Codeblock dahinter aufgerufen und der schickt dann ganz simpel über die MetaMost API eine Direktnachricht an diese Person. Einen kleinen Logger habe ich mir auch gebastelt, weil ja, irgendwie ab einer gewissen Größe ist es dann nicht mehr so spannend, nur nach Standard Error zu loggen. Und zwar mit logsys.native, das ist ein ganz dünner Wrapper mit Native Call und die syslog Library vom System ist. Und da kann man einerseits, wenn man debuggen möchte, über das Environment das Log-Level sich setzen und gleichzeitig auch wird unterschieden, ob man jetzt zum Beispiel auf der Konsole arbeitet und das direkt startet und deswegen sämtliche Fehlermeldungen auf Standard Error haben möchte oder ob man dann tatsächlich standardmäßig nach syslog loggen möchte und dazu eben diesen diese kleine Helferklasse gemacht. Das Ganze ist im Endeffekt mehr oder weniger als Singleton implementiert. Also es wird nicht enforced, dass es nur eine Instanz gibt, aber es wird standardmäßig eine Instanz erstellt und die ist global lesbar und mit Is-Export getaggt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in einem Modul Use Verda Logger mache, habe ich dann das $Log zur Verfügung und kann auch das ohne irgendeinen zusätzlichen Schritt die syslog-Methoden wie Info-Debug und so weiter aufrufen. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung. Was haben wir dabei gelernt? Es gibt viel Gutes, bisschen was Schlechtes und ein bisschen was ganz Schlechtes, über das ich euch berichten möchte. Ich mag da jetzt niemandem zu nahe treten oder sonst was, es ist einfach nur meine subjektive Meinung, wie es aus Sicht eines Perl 5 Programmierers ist, ein Raku in Raku zu arbeiten. Fangen wir mal mit dem Guten an. Also ich, Akku ist gut designt, auch wenn es viele spezifische Klassen gibt und feine Nuancen zwischen den Datentypen. Wenn man die mal durchschaut hat, ist es wirklich gut damit zu arbeiten. Es macht viel Spaß, damit zu arbeiten. Und ein großes Shoutout geht auch an Klo. Also das Projekt ist wirklich gut designt und vor allem an die Community. Also mir wurde da immer innerhalb von kurzer Zeit oder kürzester Zeit bei Bugs geholfen. Und ja, es ist ein wirklich tolles Projekt. Und der Hauptvorteil, und das war auch der Grund, wieso dann Raku geworden ist, asynchron arbeiten ist da wirklich großartig. Also es ist ja im Gegensatz zu Perl 5, wo man sich ja auch mit AnyEvent oder IO-Async helfen kann, ist es ja von Haus aus Teil des Sprachdesigns und es reduziert einfach die Fälle, wo man sich zwischen der, ich sage es jetzt mal, der Red and the Blue Pill entscheiden muss, nehme ich jetzt die asynchrone oder die synchrone Variante eines Moduls. Diese Frage stellt sich bei Raku nicht. Bei Perl 5 schon, da habe ich alles, was IO-lastig ist, in doppelter Ausführung mit entsprechenden Kompatibilitätsproblemen. Kommen wir mal zu den weniger guten Sachen. Da ist ein großer Kritikpunkt, oder das mich gestört hat, ist einfach die lange Startzeit während dem Entwickeln. Das nimmt einfach ein bisschen den Schwung und den Speed aus dem Entwickeln raus, wenn man 1, 2 Minuten zum Teil, also das war, glaube ich, ein Bug, das aber unabhängig vom Netzwerksetup, aber hat zum Teil so lang gebraucht, bis der Service startet. Ich habe versucht, den mit diversen Tools und S-Trays nachzugehen. Ich habe es nicht gefunden, wo es letztendlich so lange beim Start blockt. Auch nicht jedes Mal. Manchmal war er in 10 Sekunden da. Gab auch während dem Start immer wieder diverse obskure Fehler, die für mich dann irgendwie ein bisschen nach Race Conditions ausgesehen haben. Aber als Raku-Anfänger habe ich mich da einfach nicht in der Lage gesehen, das richtig zu debuggen. Oder falls es ein Bug ist, upstream zu melden. Die Zuverlässigkeit von Chromo war dann auch, also waren recht viele Bugs, viele davon eben sofort gemeldet und auch gefixt. Unlängst eben ein Memleak da, das konnte ich nicht so reproduzieren und deswegen dann auch letztendlich nicht melden. Aber ja, das ist durchaus verbesserungswürdig, aus meiner Sicht. Und bisschen Schwierigkeiten hatten wir beim Deployment zusammen mit unserem DevOps-Team. War es ein bisschen schwierig herauszufinden, wo dann letztendlich die gecachten Dateien liegen, wie das mit Permissions ist. Also wir hatten also die eine oder andere Schwierigkeit in dem produktiven Deployment des Systems. Ich schiebe es mal auf etwas dünne Doku in dem Bereich. Da hätten wir uns ein bisschen mehr gewünscht, um wirklich zu erklären, wie da jetzt die interne Struktur von diesen Cache-Dateien ist und was wo liegen muss und was wo lesbar sein muss. Was natürlich beim Entwickeln überhaupt kein Thema ist, weil wir arbeiten mit einem User und fertig. Aber quasi, wenn es produktiv mal laufen soll, dann sind das doch Sachen, die man wissen sollte. Leider gibt es auch dann noch ein paar Sachen, die wirklich schier waren. Ein Hauptpunkt sind die Fehlermeldungen oder die Error Traces. Es ist egal, wo der Fehler passiert, es wird mir immer Service P6 mit der richtigen Zeilennummer wohlgemerkt, also in welchem File die Zeilennummer, aber der Dateiname Service P6, also das Wrapper-Skript, gemeldet. Das macht das Debuggen etwas mühsam. Ich muss jetzt alle üblichen Verdächtigen jedes Mal durchgehen und schauen, welche Zeile klingt am plausibelsten für diesen Fehler. Das muss besser gehen. Memleaks sind auch so ein Thema. Grundsätzlich ist die Werder, muss sie alle paar Tage neu gestartet werden, weil es einfach die 4 GB RAM, die auf diesem virtuellen Host, wo das rennt, innerhalb von 2-3 Tagen eben verbraucht. Mit der neuesten Crow-Variante hat es nicht einmal eine Stunde gehalten, aber ja, da gehe ich mal davon aus, dass das ein Bug ist, der bald gefixt wird. Dann möchte ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Falls ihr noch Fragen habt, wäre jetzt der Zeitpunkt.
Ja, Maros, recht herzlichen Dank für deinen Vortrag und für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Du hast es vielleicht schon am Beifall hören können oder auch nicht. Es hat dir ein ganz gutes, positives Feedback gegeben. Ganz groß stand bei dir irgendwo mit Raku ist fun. Also ich habe rausgenommen, dass du durchaus bei deiner Aufgabe, die du hier hattest oder die ihr hier hattet, Freude hattet und dass es euch echt Spaß gemacht hat und möglicherweise als Umwunderung für manche andere dient. Meine Frage wäre, die hier mit reinkommt, den Zeitbedarf für so eine Entwicklung. Es hat einerseits der Code in Teilen ja schon bestanden oder in großen Teilen schon bestanden, ihr habt es umgeschrieben. Kannst du was zum Zeitbedarf sagen?
Zeitbedarf ist eben recht schwierig einzuschätzen, weil das eben am Anfang so als fast Hobbyprojekt angefangen hat, off the record, und dann erst als es klar war, dass es funktioniert, ist es dann quasi offizielles Projekt geworden und es ist dann auch ein bisschen Feature Creep reingekommen, also das sind auch so lustige Features wie, keine Ahnung, ein Karma-Bot beim Chatbot reingekommen, die eigentlich nicht wirklich notwendig waren, es war einfach, hat Spaß gemacht. Aber es waren schon einige Mann-Frau-Wochen. Okay. Ich habe das dann auch eine Kollegin da ein bisschen eingeschult in Raku und die haben das dann ein bisschen weiter gemeinsam entwickelt.
Okay, dankeschön. Der Martin fragt, ob die Memory-Leaks hier auf das eher darunter liegende System zurückzuführen sind oder ob das möglicherweise hier auf den App-Code zurückzuführen ist.
Schwierig zu sagen, also aber ich tendiere eher zum System. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen debuggt und geschaut, von wo das herkommen könnte. Ein Teil, also zumindest die größten Zuwächse hat es gegeben, wenn wir nach außen an irgendwelche APIs, zum Beispiel vom Zeiterfassungssystem, selber HTTP-Requests gemacht haben. Darum gehe ich mal davon aus, dass irgendwo in der Crow-Library noch irgendwo, wo der Hund begraben ist, respektive mit der neuesten Crow-Version, ich habe dann downgraden müssen, war die 4 GB RAM von der virtuellen Maschine in einem halben Tag weg. Also ein Downgrade auf die vorletzte Version hat das dann deutlich verbessert, wenn auch nicht ganz gelöst. Also ich gehe davon aus, dass es eher nicht in unserem Code ist. Ausschließen kann ich es nicht. Mir fehlt da auch ein bisschen als Raku-Anfänger die Fähigkeit, da jetzt irgendwie groß zu debuggen.
Okay. Ihr habt ja die Anwendung auch entsprechend jetzt im Live-Betrieb seit einer gewissen Zeit. Was gibt es da so? Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt? Gibt es da Probleme oder wie sind da die Dinge? Wie laufen da die Dinge bei euch?
Ja, also eben es war ein bisschen ein Lernprozess für SysAdmin, weil wir eben haben ein selbstgebautes Perl 5, das wir einsetzen, und da haben wir schon recht viele Erfahrungswerte. Bei Raku war das natürlich nicht so, da haben wir so eine Kombilösung aus lokal installieren und Debian, Raku, aber beziehungsweise die Doku fürs Deployment selber war dann auch etwas lückenhaft. Also da haben wir, das war insbesondere für DevOps durchaus ein Lernprozess, wie wo was funktioniert.
Okay, danke. Der Nikolas hatte noch eine Frage. Inwieweit ist denn hier entsprechend mit Jobs ausschaut. Du hast ja
Äh,
das gesagt.
aktuell nicht. Wir haben gerade einen neuen Kollegen jetzt vor kurzem eingestellt, aber das heißt nicht, dass es grundsätzlich nichts gibt. Also einfach melden, wenn ihr in um Wien seid und
Das
was sucht. Sowohl Frontend als auch Backend als auch DevOps.
war eine sehr positive Antwort. Da danke ich dir recht herzlich für die Antwort und auch für den Vortrag und